Guten Morgen. Schön mal wieder hier zu stehen. Ist jetzt schon noch eine Weile her, Karfreitag. Jetzt sind ja auch die meisten wieder aus dem Urlaub zurück. Schön noch mal ein paar bekannte Gesichter zu sehen, die man länger nicht gesehen hat. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich auch auf die heutige Predigt, weil ich habe, wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Thema mitgebracht, nämlich Freiheit. Freiheit ist nämlich ein großes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Er hat uns nämlich, als er uns gemacht hat, auch einfach als Marionetten machen können. Aber er hat sich dazu entschieden, dich und mich frei zu machen, uns einen freien Willen zu geben. Und heute wird es um die bekannte Aussage gehen, die Jesu in Johannes 8 macht, nämlich eben, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und auch das ist ein großes Versprechen, das Jesus uns gibt. Er sagt, wenn ich euch befreie, dann seid ihr wirklich frei. Gleichzeitig müssen wir aber auch ehrlich mit uns selbst sein. Wir erfahren oft, dass es in unserem Leben vielleicht noch nicht ganz so ist, dass wir diese vollkommene Freiheit haben, dass wir immer noch in bestimmten Mustern hängen und diese vollkommene Freiheit nicht erlebt haben oder nicht spüren. Und wir wollen heute wirklich versuchen, tief in diesen Bibeltext einzutauchen, in Johannes 8, die Verse 30 bis 36, und wirklich zu versuchen, zu verstehen, was meint Jesus damit, wenn er sagt, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Bevor ich die Bibelstelle lese, bete ich aber noch. Allmächtiger Gott, liebender Vater, wir danken dir, dass du uns dein lebendiges Wort gegeben hast und dass wir gerade in diesen stürmischen Zeiten einen Anker haben, einen Anker für die Wahrheit, wo wir drin forschen können und wo wir eine Anleitung haben für unser Leben, eine Anleitung haben für dich, wie du bist. Wir bitten für diese Predigt, segne sie, sprich du durch mich, öffne du die Herzen, die Ohren, helfe uns, Hörer deines Wortes zu werden, Täter deines Wortes zu werden und werfe du all die menschlichen Gedanken. Wir bitten um deinen Geist. Dir zur Ehre. Amen. Wir hören auf die Worte des lebendigen Gottes aus Johannes 8, die Verse 30 bis 36. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie beantworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich werde den Bibeltext Stück für Stück durchgehen, also ihr könnt gerne eure Bibel aufgeschlagen lassen oder auch eure Handy-App. Ich habe keine PowerPoint mitgebracht, aber ich werde immer Vers für Vers durchgehen, das heißt, ihr wisst immer, wo ich bin. Beginnen wir, bevor wir eintauchen, ganz, ganz, ganz kurz mit dem Kontext, wo befinden wir uns gerade im Johannesevangelium, was macht Jesus gerade? Nämlich ist Jesus gerade auf dem Laubhüttenfest, einem jüdischen Fest, das die da gerade feiern. Deswegen spricht er auch mit Juden und mit Pharisäern. Und Jesus lehrt sie, gerade auch in Kapitel 8 am Anfang, das ganz bekannte: Ich bin das Licht der Welt. Und indem er das sagt und auch später dann das auslegt, was er gesagt hat, sagt er nämlich eine Sache, nämlich Christus, er ist Christus und der erste Gesandte seines Vaters. Und es passt den Juden und auch den Pharisäern passt es gar nicht. Können sagen, wie kannst du so ein Zeugnis ablegen und sagen, du bist der Gesandte deines Vaters, wer bist du? Und diesen Pharisäern hat es, wie gesagt, gar nicht gefallen, aber wir starten mit Vers 30. Als er eben dies sagte, glaubten viele an ihn. Diese Worte, die Jesus gesprochen hat, die Worte, wo er von sich gezeugt hat, hat bei einigen Juden einen tiefen Eindruck hinterlassen. So tief, dass sie sogar an ihn glaubten. Und das nicht, weil er ein Wunder getan hat, irgendwas Großes getan hat, sondern sie glaubten seinen Worten. Allerdings ist der Glaube hier wohl eher ein Begeistertsein, eine augenblickliche Begeisterung und auch nur ein vielleicht für Wahrhalten seiner Worte. Und was macht Jesus? Er macht den Juden direkt deutlich: Wahrhaftige Jünger sind mehr als die, die nur die Worte Jesu für wahr halten. Es ist mehr als nur die Lehre Jesu für wahr halten. Und er antwortet in Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ich wiederhole nochmal: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jesus fordert die Juden hier also wirklich direkt auf, wenn ihr das wirklich ernst gemeint habt mit eurem Glauben, was ihr gerade gesagt habt, wir glauben euch, wenn ihr das wirklich ernst meint, dann bleibt in meinem Wort. Das macht euch dann zu wahrhaftigen Jüngern. Und wir wollen uns dieses in seinem Wort bleiben mal genauer anschauen. Was meint er eigentlich damit, in seinem Wort bleiben? Wir fangen mal an mit dem Wort bleiben. Das ist ziemlich interessant, weil es im Neuen Testament eigentlich nur geografisch benutzt wird. Also im Sinne von, Jesus ging nach Kapernaum und er blieb dort. Oder in der Apostelgeschichte, sie schickten jemand dorthin und er blieb in dem Dorf oder in der Stadt. Im Johannesevangelium wird das Wort bleiben aber ganz anders verwendet. Nämlich eben im Bleiben in seinem Wort. Ganz bekannt vielleicht auch, ihr kennt es, Johannes 15. 7-mal fordert Jesus in Johannes 15 die Leute auf, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr Frucht bringen. Aber was genau ist es also, dieses Bleiben, wenn die Rede davon ist, von Bleiben? Wenn von Bleiben die Rede ist, dann besteht keine Option, außerhalb dieses Wortes zu gehen oder zu leben, sondern das gesamte Leben findet in diesem Leben des Wortes statt. Es kann nicht bloß bedeuten, sonntags und vereinzelte Stunden, vielleicht morgens in der stillen Zeit und abends, wenn wir beten, vereinzelte Stunden im Wort zu verweilen, sondern bleiben bedeutet andauernd, ein ständiges Leben im und nach dem Wort. Unser ganzer Alltag, unser ganzes Denken, das, was wir reden und alles, was wir tun, unser ganzes Sein soll bleiben in seinem Wort. Was bedeutet es jetzt für uns, für Christen im 21. Jahrhundert? Ich meine, wir haben die Worte Jesu ja natürlich nicht mehr so gehört wie die Juden damals. Es bedeutet zwei Dinge für uns. Es bedeutet einerseits, das Wort zu erforschen und dem Wort zu gehorchen. Ich mache mal weiter und erkläre dann weiter. Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir das Wort erforschen, wenn wir in dem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Ganz kurz vielleicht noch zum Begriff Wahrheit. Was ist hier gemeint mit Wahrheit? Wir Christen verbinden mit Wahrheit immer direkt Jesus. Und das ist ja auch gut und richtig. Hier ist aber nicht gemeint, dieses bloße Wissen, irgendein Sammeln von Tatbeständen oder auch einfach nur, wir erkennen dann Jesus, dass er der Christus ist, sondern hier ist Wahrheit gemeint im Sinne von einer lebendigen Wahrheit, einer lebendigen Wirklichkeit. Diese Wahrheit, sie zeigt uns nämlich, wie Gott ist. Diese Wahrheit zeigt uns, wie wir Menschen sind. Und sie zeigt uns auf, wie wir als Menschen oder eher gesagt, wie Gott wieder mit seinen Geschöpfen leben kann. Das ist die Wahrheit. Und weiter verheißt Jesus, wenn ihr diese Wirklichkeit erkennt, wie Gott ist, wie ihr seid, wenn ihr dieses erkennt, dann werdet ihr frei werden. Ich drehe es mal um, anders gesagt. Freiheit kommt also davon, diese Wahrheit, diese Wirklichkeit immer tiefer und immer breiter zu erkennen. Und die Wahrheit, diese Wirklichkeit, die erkennen wir immer tiefer und immer breiter, wenn wir in seinem Wort bleiben und in seinem Wort forschen. Ich habe drei Punkte mitgebracht, was Freiheit in dem Bibeltext ausmacht. Und ich sage mal den ersten Punkt. Freiheit kommt durch Disziplin und Gehorsam. Okay, wie komme ich jetzt auf Disziplin? Disziplin ist vielleicht auch etwas, was wir in Predigt nicht ganz so oft hören. Ich meine, Disziplin ist ja irgendwie so, wir machen das selber und wir Christen, es wird ja alles getan. Ganz so einfach ist es nicht. Ich will euch mal anhand von einem Beispiel erklären, warum ich jetzt Disziplin gewählt habe. Nämlich war ich vor 2 Wochen mit Yoshi, der ist heute, glaube ich, da, im Einführungsgottesdienst von Krishona. Und Carolina und studiert da und da studieren noch andere. Und dort gibt es ja auch einen Musikzweig, also da kann man Theologie und Musik studieren und dementsprechend gut, qualitativ natürlich nur, war auch der Lobpreis. Wenn man dann in einem Publikum hockt und sieht, wie die Leute Gitarre spielen oder Klavier spielen können, dann muss man echt sagen, das ist wirklich krass. Und ich versuche auch Gitarre zu spielen. Bei mir reicht es nur für die 4 Standardakkorde. Aber wenn man dann als Gitarrist den da vorne Gitarre spielen sieht, dann wird man echt neidisch. Und man denkt sich, wow, ich würde auch gern so Gitarre spielen können wie er. Woran liegt es, dass ich nur Akkorde schrumpeln kann und wirklich das absolute Basic schrumpeln kann? und er spielen kann, wie gut spielen kann. Es liegt daran, dass ich mich viel zu wenig mit der Gitarre auseinandergesetzt habe, dass ich Musik nicht verstehe und keine Ahnung habe von dem ganzen Notengedöns. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt und ich habe auch nicht geübt oder ich übe auch gar nicht. Wenn ich aber vorankommen will im Gitarre spielen, was muss ich tun? Ich brauche Disziplin. Ich muss mich hinsetzen, mich mit der Gitarre auseinandersetzen, mit der Musiktheorie, mit allem, was dazugehört. Ich muss mich damit auseinandersetzen und es verstehen. Ich muss üben und dann werde ich besser. Genau das gilt auch für das Wort. Du wirst die Wahrheit nur tiefer und du wirst sie nur breiter und immer größer, die Wahrheit über dich, über Gott und über dein Leben verstehen, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du das Wort forschst. Und ich betone es noch mal, Wahrheit ist einfach nicht nur gemeint, ja, Jesus und Jesus ist Gott und gestorben, das ist die Wahrheit. Wahrheit ist viel tiefer als das. Es ist auch eine Wahrheit, aber es ist tiefer. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir im Wort bleiben, das Wort erforschen. Und ich will besonders uns, ich sage jetzt mal uns, weil es vor allem auch mich herausfordert, will ich mal ein bisschen eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen kitzelt, die vor allem bei mir sehr kitzelt. Nämlich die Frage, wann hast du das letzte Mal richtig im Wort geforscht? Wann hast du mal, also abgesehen von der morgendlichen stillen Zeit und vielleicht abends nochmal was, wann hast du dich wirklich mal hingehockt, die Bibel genommen, ein Blatt Papier, ein Stift, vielleicht ein Bibelkommentar und hast ausgiebig im Wort geforscht? Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist ein Trauerspiel bei mir. Abgesehen jetzt vielleicht von der Predigt, wird man ja mehr oder weniger zu gezwungen, im positiven Sinne. Oder auch meinem Studium, ich habe ja auch das Vorrecht zu studieren, dann sieht es mau aus. Sieht sehr mau aus. Ich will uns ermutigen, lasst uns im Wort forschen. Nicht nur morgens die stille Zeit, lasst uns das Wort forschen. Es steckt so viel Wahrheit über Gott drin, über uns, über die Menschen und was er vorhat mit uns. Lasst uns nach Gottes Wahrheit streben in seinem Wort. Das zweite, was ich genannt habe, ist Gehorsam. Also Freiheit kommt durch Disziplin und Gehorsam. Warum Gehorsam? Gehorsam wird gerade bei Jugendlichen leider oft falsch verstanden, weil es eben sehr einen religiösen Touch hat, also einen religiösen, ja, Touch verstehe ich mal schon. Die Menschen denken immer, oder die meisten denken immer, ja, als Mensch muss ich irgendwas machen, damit Gott mich mag und dass Gott auf mich schaut und denkt, spitze. Aber Gehorsam meint eben nicht das, sondern Gehorsam meint Folgendes. Gott ist der Schöpfer. Gott hat jeden Einzelnen von euch perfekt gemacht und das nicht aus einfach so, sondern er hat einen Plan für euch. Wenn er also der Schöpfer ist und euch gemacht hat, dann weiß er auch, was gut ist und was nicht gut ist für uns. Ziemlich deutlich besser, als wir das wissen. Das ist Gehorsam. Wenn wir also im Wort forschen und Wahrheiten über uns herausfinden, über Gott herausfinden, dann fordert uns es auch gleichzeitig heraus, dieses Wort zu gehorchen. Und das wird uns frei machen. Die erste Aufforderung in Vers 31, in seinem Wort zu bleiben, ist also das Forschen und das Gehorchen seines Wortes. Dann werden wir die Wahrheit erkennen und diese wird uns frei machen. Wir machen weiter, Vers 33. Die Juden antworten ihm dann, wir sind Abrahams Same und wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Die Juden, die also frisch zum Glauben gekommen sind, werden hier von ihrem Nationalstolz gepackt, von ihrem Hochmut. Sie werden davon abgehalten, Jesus richtig zu verstehen. Ja, sie sind ja Abrahams Same, sie sind das heilige Volk und das auserwählte Volk und sie waren nie jemandes Knechte, sie sind frei. Sie brauchen keine Befreiung, so denken die Jugend zumindest. Das Witzige an dieser Stelle ist, die Juden bestreiten hier Jesu Lehre. Sie sagen, okay, wir sind frei, wir müssen überhaupt gar nicht befreit werden. Während sie das aber leugnen, dass sie nicht frei sind, dass sie frei sind, bestätigen sie ja gerade die Lehre Jesu, dass sie nicht frei sind. Okay, das war jetzt kompliziert, ich wiederhole es nochmal. Sie bestreiten die Lehre Jesu. Sie sagen, wir sind frei, wir brauchen keine Befreiung. Aber damit bestätigen sie die Lehre Jesu, weil sie eben Gefangene sind, ihres Hochmutes, ihres Nationalstolzes und denken, ich brauche gar keine Befreiheit. Damit bestätigen sie ja gerade, wie gefangen sie sind von ihrem Stolz, von ihrem Hochmut, dass sie nicht frei sind und dass auch sie Erlösung nötig haben, Befreiung nötig haben, so auch wie wir alle anderen Menschen es haben. Und Jesus antwortete dann auf die Juden in Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wörtlich könnte man hier auch mit Sklaven übersetzen. Und das zeigt uns auch schon direkt das Problem an. Nämlich, als Sklave ist man alles andere als frei. Und Jesus sagt, dass jeder, der Sünde tut, ich bin mal so frei und nehme uns hier alle mit ins Boot und auch alle anderen Menschen, also jeder, der Sünde tut, also alle Menschen, Sklave dieser Sünde sind. Aber was meint Jesus damit, wenn er sagt, wir sind Sklaven oder Knechte der Sünde? Und ich nehme mal ein typisches Beispiel, das ist ziemlich gut veranschaulicht. Wir alle möchten anerkannt werden. Ich glaube, es gibt hier niemand, der sagt, okay, ich will von meinen Mitmenschen nicht anerkannt werden oder auch gut angesehen werden. Ich glaube, es gibt niemand, der sagt, okay, ich will der sein, den niemand mag. Gibt es, glaube ich, nicht. Was also passiert in Gruppen, gerade bei Jugendlichen? Ich meine, wir Erwachsenen können es vielleicht ein bisschen besser wegstecken irgendwann. Aber was passiert gerade bei Jugendlichen in Gruppen? Wir tun alles für die Anerkennung. Man macht Witze auf Kosten anderer. Man lacht andere aus. Es geht so weit, dass man sogar sich über andere stellt. Und dass man andere mobbt, nur damit man selber diese Anerkennung bekommt. Alles, um diese Anerkennung zu genießen. Und was passiert in diesem Moment? Genau das. Wir werden Sklaven der Anerkennung. Gerade bei Jugendlichen kann man dieses Phänomen ziemlich krass sehen, wie weit manche Jugendliche gehen für diese Anerkennung, wie unfrei sie sind. Wenn sie auf einmal Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, wo sie wissen, es ist falsch, wo sie gar nicht für richtig halten und trotzdem tun. Aber wir sind eben nicht frei. Ist aber nicht nur bei Jugendlichen so, es ist auch bei uns so in der Gemeinde. Wenn wir mal ehrlich sind, auch wir, wie oft wollen wir lieber den Menschen gefallen als Gott? Das beste Beispiel ist das, was ich gerade hier mache, predigen. Wie schnell geht es als Prediger, danach sich zu richten, was die Menschen gut finden und dass man danach ein "Du hast es gut gemacht" hört, anstatt sich wirklich nach Gott zu richten, nach seinem Wort und was er der Gemeinde sagen will. Wie schnell geht es? Und das Problem kannte auch der Paulus und er schreibt auch an die Galater, rede ich denn jetzt den Menschen oder Gott zuliebe? Suche ich den Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen? Und dann sagt er, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ein jeder Mensch dient etwas. Jeder ist ein Sklave von etwas. Und meistens ist es das im Leben, was deine größte Bestimmung ist. Danach, wo du all dein Leben richtest, das ist dein Meister, also Knecht, Meister, und es kontrolliert dich. Ich finde es sehr interessant, weil ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund, der ist nicht christlich. Und es war eigentlich ein sehr positives Gespräch. Ein paar Fragen gestellt über den Glauben, ich habe versucht, ihm zu beantworten. Es ging ziemlich lang und er hat auch gesagt, hey, ganz ehrlich, das ist voll plausibel, es macht alles voll viel Sinn. War ich sehr positiv gestimmt. Und dann am Ende habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt? Und er hat gesagt, ja, ist schon cool, eure Religion, und macht auch Sinn, aber ich will mich nicht einschränken lassen. Ich will noch meine Freiheit genießen. Also so alt wie ich. Dann dachte ich mir, ja, genau deswegen sind wir Christen, weil wir frei werden wollen. Wir denken oft, dass die Religion die Einschränkung ist oder genau sowas die Einschränkung ist, aber eben nicht. Wir sind alle eingeschränkt. Wir alle dienen etwas. Wir können nicht die Wahl haben, dienen wir jemand oder sind wir frei. Wir haben nur die Wahl, wem wir dienen. Und das ist der zweite Punkt. Freiheit bedeutet nicht, keinen Meister zu haben, sondern den richtigen. Kommen wir zum Vers 35. Der Knecht aber bleibt ewig im Haus, der Sohn nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Jesus nimmt hier jetzt also die Sprache auf oder das Bild der Familie, der Knechtschaft und er erklärt ihnen, hey, der Knecht, er bleibt nicht ewig im Haus, sondern der Knecht, er kann ja eine Zeit lang die Privilegien des Meisters genießen. Er darf nämlich im Haus wohnen und er kriegt Essen und eine Zeit lang genießt er das, aber irgendwann wird er rausgeschickt. Er kann jederzeit von seinem Meister aus dem Haus verwiesen werden und dann steht er da mit nichts. Sobald der Meister den Knecht nicht mehr braucht, schickt er ihn nach Hause. Anders ist es bei einem Sohn. Der Sohn hat für immer die Privilegien des Hauses. Und er wird als Sohn auch nicht verwiesen, sondern der Sohn, er bleibt für immer dem Haus seines Vaters. Hier in dem Vers ist auch übrigens mit Sohn bleibt ewig nicht Jesus gemeint, sondern es ist eben ein Bild. Der Knecht wird rausgeschickt, der Sohn darf ewig im Haus bleiben. Und ich will jetzt die dritte These oder den dritten Punkt von Freiheit schon mal vorweggreifen und ihn dann anschließend erläutern. Der dritte Punkt bedeutet oder heißt, Freiheit bedeutet, das zu machen, wofür du geschaffen bist. Ich wiederhole nochmal, Freiheit bedeutet, das zu machen, wofür du geschaffen bist. Gottes Plan für dein Leben und für mein Leben war es nicht, dass du ein Knecht der Sünde wirst, dass du im Haus wohnst und ein Knecht bist. Dafür hat er dich nicht geschaffen. Er hat dich dafür geschaffen, dass du sein Sohn bist, seine Tochter, sein Kind. Und dafür hat er dich geschaffen. Und genau das ist auch der Punkt, wo das Evangelium reinkommt, die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Nämlich, Gott will so sehr, dass du wieder sein Kind wirst, dass Gott höchstpersönlich, der Meister selbst, auf diese Welt kam und unter uns gelebt hat. Und nicht nur das, sondern der Meister selbst ist ans Kreuz gegangen für die Last seiner Knechte. Ich wiederhole nochmal, weil das ist jeglich weit weg von jeglicher menschlicher Vernunft. Der Meister stirbt für seine Knechte. Der Meister selbst stirbt für seine Knechte. Er nimmt ihnen all die Last ab, was die Knechte verbockt haben. Nimmt ihnen alle Sünde ab. Und als wäre es nicht genug, adoptiert er ihn zu seinem Sohn. Er hebt ihn zu seinem eigenen Sohn. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Der Meister, er opfert sich für uns Knechte, damit wir wieder sein eigenes Kind sein können. Und dieses Evangelium, es hat zwei Auswirkungen auf unsere Freiheit. Nämlich einmal hat es Auswirkungen auf unsere Vergangenheit und einmal hat es Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt. Das erste ist, Evangelium hat Auswirkungen auf unsere Vergangenheit. Ich lese mal einen Vers vor aus 4. Mose 32, Vers 23. Da heißt es, ihr sollt erkennen, dass eure Sünden euch finden werden. Ich wiederhole nochmal. Ihr sollt erkennen, dass eure Sünden euch finden werden. Das ist ein ziemlich krasser Vers, der hier steht. Und hier ist auch nicht gemeint, die Welt wird irgendwann, was du falsch gemacht hast, es herausfinden und es wird herauskommen. Es ist auch nicht gemeint, andere Menschen werden herausfinden, was du vielleicht mal Schlechtes getan hast. Das kannst du alles bedeckt halten. Aber die Sünde selbst, sie wird dich finden. Sie wird dich aufsuchen und sie wird dich finden. Sie wird alles tun, sie wird alles versuchen, um euch zu zerstören und um euch möglichst weit weg von Gott zu bringen. Das ist Sünde. Aber gerade in diesen Momenten, wenn die Sünde unser Gewissen plagt, wenn die Sünde kommt, dürfen wir wissen, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht. Gott selbst spricht dir Vergebung zu für deine Vergangenheit. Deswegen hat es auch Auswirkungen auf unsere Vergangenheit. Es befreit uns von unserer Vergangenheit. Egal, was du gemacht hast, egal, wo du warst, egal, wie weit weg du warst von Gott. Du darfst wissen, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht. Das Evangelium befreit uns also von unserer Vergangenheit. Und das Zweite, das Evangelium hat Auswirkungen auf das Hier und auf das Hier und Jetzt. Ein Mythos, den es ja über Freiheit in der Gesellschaft gibt, ich habe mal so ein bisschen mich versucht reinzulesen, was denken so die Leute, Freiheit. Ich nenne es schon direkt mal Mythos, ist, die Leute sagen, Freiheit ist das zu machen, was du wirklich willst. Und das hört sich auch erstmal sehr gut an und auch erstmal logisch an. Also Freiheit ist das zu machen, was du wirklich willst. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Unsere Wünsche, unsere Verlangen und das, wonach wir uns sehen, was wir wirklich wollen, die spielen komplett verrückt. Sie widersprechen sich sogar. Ich habe euch mal ein bisschen dummes Beispiel mitgebracht und ein bisschen einfaches, aber es zeigt die Sache doch relativ gut. Nämlich, ich mache gern Sport, ich spiele auch zum Beispiel Fußball, wieder mit Yoshi und so ein paar Freunden. Und ich weiß, dass es gut ist für meinen Körper, wenn ich Sport mache, dass ich Vitamine esse und Kohlenhydrate und Proteine und das ganze Gedöns, mich gesund zu ernähren, weil dann geht es meinem Körper gut und er wird auch ein bisschen stärker und fitter. Jetzt ist das nächste Problem, wer mich ein bisschen kennt, weiß, mein absolutes Lieblingsgericht ist Döner. Ich könnte Döner den ganzen Tag essen. Und wenn ich auswählen müsste, was ich immer essen würde, wäre es Döner. Ich liebe Döner. Döner ist nicht so gesund und auch nicht so produktiv für den Sport. Das ist ziemlich ungesund. Aber das zeigt schon, ich kann nicht einerseits das machen, was ich will, nämlich die ganze Zeit Döner essen und gleichzeitig einen gesunden Körper haben. Es geht nicht. Es ist vielleicht ein bisschen ein einfaches Beispiel, aber es zeigt gut, wie wir eigentlich unsere Verlangen, unsere Wünsche sind. Ich habe auch noch ein bisschen tieferes Beispiel mitgebracht, damit es nicht so stehen bleibt. Ich habe ein Interview angeschaut von einer Frau, die ihre Karriereleiter hochklettern will. Und sie hat davon geredet, sie will unabhängig sein, um jeden Preis. Und sie hat ein Gespräch mit einem Psychologen gehabt, hat immer weiter geredet. Und irgendwann kam es dann auf den Punkt Intimität. Und sie hat gesagt, ja, natürlich will ich Intimität haben. Und dann hat sie gefragt, wie soll denn das gehen? Wie willst du einerseits Intimität haben, andererseits Unabhängigkeit haben? Es geht nicht. Du kannst es versuchen, aber es geht nicht. Und genau das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wir wissen eigentlich gar nicht, was gut ist für unsere Seele und was schlecht ist für unsere Seele, weil unsere Wünsche, unser Verlangen so verrückt spielt. Und genau deswegen ist der dritte Punkt der Freiheit. Freiheit bedeutet, das zu machen, wofür du geschaffen bist. Du bist nicht gemacht dafür, Knecht der Sünde zu sein, sondern du bist geschaffen, Gottes geliebtes Kind zu sein, der Gemeinschaft mit seinem Vater zu leben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass unser himmlischer Vater weiß, was wirklich gut ist, was wirklich schlecht ist für uns. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, dürfen wir darauf vertrauen. Freiheit bedeutet, das zu machen, wofür wir geschaffen sind, nämlich seine Kinder sein. Und so sagt Jesus abschließend, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich fasse die Predigt nochmal kurz zusammen. Erstens, Freiheit kommt durch Gehorsam und durch Disziplin. Wenn wir in seinem Wort bleiben, heißt es, dass wir sein Wort erforschen und die Wahrheit erkennen werden. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, immer tiefer, werden wir auch immer freier werden. Zweitens bedeutet Freiheit nicht, keinen Meister zu haben, sondern den richtigen. Wir alle dienen etwas, wir haben alle einen Meister. Die Frage ist nur, dienst du Gott oder dienst du der Sünde und dir selbst? Und das Dritte ist, Freiheit bedeutet, das zu machen, wofür du geschaffen bist. Das Evangelium ist reinigend uns vor unserer Vergangenheit, spricht uns frei, nimmt unsere Last ab und es erhebt uns zu dem, wofür wir geschaffen sind, nämlich Gottes Kinder. Amen. Ich bete noch dafür. Ja, Vater, wir danken dir, dass du unser guter Vater bist und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du weißt, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und wir wollen dich wirklich bitten, dass du uns gerade die kommende Woche hilfst, diszipliniert und gehorsam in deinem Wort zu sein, dass du uns hilfst, dir zu dienen und dass du uns auch hilfst, uns immer wieder bewusst zu machen, du hast uns befreit, du hast uns erhoben zu deinem Kind. Wir sind nicht länger Knechte der Sünde. Wir danken dir für dieses unfassbare Tat, dass du als Meister für uns Knechte gestorben bist. Dir zur Ehre, Vater. Amen.